Ja, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind, um mit uns gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Und ich möchte Sie grüßen mit einem Wort aus Psalm 92. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Ein köstlich Ding, etwas Wunderbares, dass wir Gott loben und danken können. Und das wollen wir jetzt tun mit einem ersten Lied. Das Lied unter der Nummer 16. Die Nummer 16, ich danke meinem Gott. Aus dem eingangs zitierten Psalm möchte ich nun einige Verse mehr vorlesen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Taten deiner Hände. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und auch wenn sie alt werden, werden sie blühen und fruchtbar frisch und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit oder Treue verkündigen, sie loben. Ich denke, sowas können wir auch im übertragenen Sinne verstehen. Es gibt helle, schöne Tage, da freuen wir uns, da gelingt uns was, da fällt es uns leicht, Gott zu loben. Und dann gibt's die dunklen Nächte, die Zeiten, die uns Mühe machen, wo wir Kummer haben, wo wir manchmal nicht drüber hinaussehen. Ja, solche Zeiten gibt es, aber in allem dürfen wir loben, Gott loben, an den Tagen und an den Nächten. Warum? Weil er da ist. Und da gibt's ein wunderschönes Lied von Manfred Siebald, alle Tage, alle Nächte. Bis ans Ende aller Zeiten bist du da. Das singen wir jetzt und das erscheint hier vorne an der Leinwand.
Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und es macht uns unendlich froh, was wir gerade gesungen haben, dass es keinen Tag gibt, an dem du uns nicht nahe bist, an dem wir nicht wissen dürften, dass du da bist, dass du weißt, was uns fehlt, was wir brauchen. Und so dürfen wir auch jetzt wissen, dass du in unserer Mitte bist. Du kennst jedes Einzelne von uns, weißt, was wir mitgebracht haben, was wir brauchen. Danke vor allem für dein Wort, dass du es jedem von uns so verständlich machen kannst, dass er gestärkt und gesegnet nachher aus diesem Raum hinausgehen darf. In seinen Alltag wieder, in die neue Woche. Danke, dass wir das von dir erwarten dürfen. Amen. Ja, ich soll Sie auch noch ganz herzlich grüßen von Herrn Kurt Schneck, der ja letzten Sonntag die Bibelstunde gehalten hat. Und es war ihm ganz wichtig, dass Sie erfahren, wie sehr er sich gefreut hat über das Opfer, das Sie letzte Woche eingelegt haben, für die Arbeit der Fackelträger in Rumänien. Vielen herzlichen Dank, darf ich in seinem Namen weitersagen. Ein Wort aus Psalm 31 soll heute Nachmittag unser Thema sein. Psalm 31 ist ja ein Gebet Davids, in dem wir ein langes Ringen um ganz verschiedene Nöte, in die ein Mensch kommen kann, miterleben. Ich lese auszugsweise aus diesem Psalm die Verse 10 bis 14. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihren Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wir hörten gerade von Feinden, die David zu schaffen machen, aber auch von bedrückender Erinnerung an eigene Schuld, auch von Einsamkeit und Verlassenheit, auch von Verleumdungen und bösen, streitsüchtigen Zungen. Immer wieder muss David hier gegen Gedanken des Unglaubens und der Mutlosigkeit ankämpfen. Ein Ausleger denkt, dass 1. Samuel 23 der Hintergrund seines Gebetes sein könnte. In der Lutherbibel sind zwei Verse in diesem Psalm fett gedruckt. Zum einen der Vers 6: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Dieser Vers ist ja eines der Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Wir wollen uns heute Nachmittag aber Vers 16 zuwenden, wo David Gott sagt: Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wie schon der Psalm 37, Vers 5 für Paul Gerhardt ein Anstoß zu einem Lied wurde, so ist Psalm 31, Vers 16 auch für Peter Strauch der Anstoß zu einem Lied geworden. Peter Strauch bekam diesen Vers vor inzwischen über 30 Jahren als sogenanntes Jahreslos auf der Silvesterfeier seiner Gemeinde. Damals hat er nicht geahnt, dass es der Anfang einer neuen Lebensphase war, die bald bei ihm beginnen würde. Er erzählt darüber in seinem Buch Entdeckungen in der Einsamkeit. Und ich glaube, es ist gut, ihn kurz zunächst selbst zu Wort kommen zu lassen. Er schreibt: Hinter mir lagen bedrückende Tage und Wochen. Angefangen hatte es mit Herzbeschwerden und Schlaflosigkeit. Ich konnte nicht mehr entspannen, dachte nur noch an die Termine, die ich hatte. Ich steckte in einer körperlichen und seelischen Krise. Ein Aufenthalt an der holländischen Küste sollte helfen. In der Einsamkeit dort kam ich langsam wieder zur Ruhe. In dieser Zeit wurde mir vieles klar, vor allem auch, dass mein Leben und meine Zeit nicht mehr mir gehören, sondern Gott. Gott schafft sich Persönlichkeiten, die sich nicht an Terminanfragen und den Erwartungen ihrer Umwelt orientieren, sondern allein an ihm. Die Erfahrungen, die Peter Strauch dort an der holländischen Küste machen durfte, fanden ihren Niederschlag in dem Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen«. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Dieses Lied wollen wir jetzt miteinander singen. Es steht im Grünen Liederbuch unter der Nummer 336. 336. Von Einstein soll der Satz stammen: Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Bei aller Schlichtheit dieser Aussage muss man Einstein recht geben. Zeit ist messbar. Zeit kann man tatsächlich in gewisser Weise an der Uhr ablesen. Das wird vor allem auch im Sport deutlich, wo es bei Wettkämpfen manchmal um Hundertstelsekunden geht. Gott gab unserem Leben einen festen Rhythmus und teilte es in überschaubare Einheiten ein, in Jahre, Monaten, Wochen, Stunden und grenzte es damit auch ganz bewusst von der Ewigkeit ab. Nun heißt es aber in Psalm 31, Vers 16, meine Zeit. Deshalb wollen wir uns jetzt fragen, was ist meine Zeit? Als ich mich vor einiger Zeit schon einmal mit diesem Thema beschäftigt habe, hatte ich gerade eine Woche Ferien vor mir. Eine Woche Zeit für mich. Urlaubszeit, freie Zeit, ohne die alltäglichen Pflichten, geschenkte Zeit. Was würde Gott in die vor mir liegenden Tage und Stunden hineinlegen? Wie würde ich sie füllen? Oder wie würde er sie füllen wollen? Wäre ich für seine Pläne und Gedanken offen? Das waren damals so meine Gedanken und Überlegungen. Inzwischen stehen wir ja miteinander am Beginn eines neuen Jahres. Und ich denke, da beschäftigen uns wieder ganz ähnliche Fragen. Was würde Gott in die Tage und Wochen dieses vor uns liegenden Jahres hineinlegen wollen? Wie würde er sie füllen? Und wie ist es mit meinen Plänen für diese 365 Tage? Wie gehen wir mit dieser Gabe Zeit um? Wir können sie sinnvoll verwenden, wir können sie aber auch sinnlos verschwenden. Wir können unser Leben einer totalen Verplanung unterwerfen und unsere Tage buchstäblich wie ein Programm abspulen. Wir können aber auch ständig im Gestern und in der Vergangenheit hängen bleiben oder immer davon träumen, was die Zukunft vielleicht alles bringen wird und darüber ganz das Heute mit seinen Möglichkeiten und Gelegenheiten verpassen. Ja, was ist eigentlich unsere Zeit? Ganz unabhängig einmal von Urlaubszeit und Freizeit, die natürlich auch mit dazugehört. Ich weiß nicht, ob Sie sich das auch schon einmal gefragt haben, was ist meine Zeit? Es ist ganz schlicht gesagt die Zeit, die Gott uns persönlich gibt. Die Zeit, die er mir und Ihnen ganz persönlich zur Verfügung stellt. Meine Zeit, unsere Zeit, das ist also die Zeit, die wir zumindest ein Stück weit selbst verplanen können und das natürlich auch oft genug tun. Meine Zeit, das ist zunächst einmal meine Lebenszeit, die Kindheit, die Jugendzeit, die Zeit der Ausbildung, die Jahre der Berufstätigkeit. Müssen wir uns nicht sagen, was lag nicht schon alles in dieser unserer Lebenszeit? Kinderfreundschaften, Jugendfreundschaften, beruflicher Aufstieg, vielleicht auch Zeiten der Arbeitslosigkeit und bei manchen denke ich auch noch die Kriegs- und Nachkriegsjahre mit ihren Entbehrungen. Meine Zeit sind auch die Hochzeiten in meinem Leben und die Tiefpunkte. Feste gehören dazu. Und Urlaubszeit, aber auch Krankheitszeiten, Zeiten des Abschiednehmenmüssens und des Alleinseins, Zeiten der Schmerzen und des Sterbens, Zeiten der Erfolge und Zeiten der Niederlagen, Zeiten voller Kraft und Zeiten in großer Schwachheit. Schöne Zeiten gehören zu unserer Lebenszeit, die am allerliebsten gar nicht aufhören sollten, aber auch solche, die wir lieber aus unserem Leben streichen würden. Meine Zeit, das ist, um es mit einem anderen Wort zu sagen, auch mein Geschick. Was würden Sie denn sagen, was ist Ihr Geschick? Ist gar nicht so einfach. Ich helfe Ihnen. Ich habe gedacht, unser Geschick ist ein Stück weit das, die Familie, in die wir hineingeboren wurden. Ob wir das erste Kind sind oder das jüngste oder vielleicht sogar als Einzelkind aufgewachsen sind. Ob wir in späteren Jahren als Single durch unsere Lebenszeit gehen oder in einer Ehe. Auch die Zeit grundsätzlich, in der wir leben, ist unser Geschick. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und nicht zur Zeit Martin Luthers oder Paul Gerhards mit ihren besonderen Nöten. Im Grunde gehört auch das Land dazu, in dem wir leben. Auch das ist unser Geschick. Unser Geschick ist im Grunde ein bestimmter Lebensraum, eine bestimmte Lebenssituation, in die wir hineingestellt sind und an der wir nichts ändern können. Aber auf die auch eine Aussage von Emmy Carmichael zutrifft. Im Annehmen liegt Frieden. Auch im Annehmen unseres Geschickes liegt Frieden. Haben Sie schon einmal für das Geschenk der Zeit gedankt? zum Beispiel für den heutigen Tag oder für die vor uns liegende neue Woche. Gott hat uns das Geschenk der Zeit anvertraut, wie ein groß angelegtes Guthaben. Margret Birkenfeld hat es in einem ihrer Lieder so ausgedrückt: Zeit ist Gnade. Zeit ist Gnade zum Leben. Zeit ist Gnade zum rechten Tun. Zeit ist Gnade zum Dasein für andere. Zeit ist Gnade, auch Gnade zum Ruhen. Zeit ist Gnade, vor Gott zu stehen. Zeit ist Gnade, auf ihn still zu hören. Zeit ist Gnade zur Umkehr. Zeit ist Gnade zum Neubeginn. Zeit ist Gnade zum Leben für Jesus. Zeit ist Gnade, das ist ihr Sinn. Merken Sie, wie viele Möglichkeiten in dem Geschenk der Zeit liegen. Wir haben es gerade in diesem Lied gehört. Wir haben Zeit bekommen, Zeit von Gott bekommen zum rechten Tun, zum Dasein für andere, Zeit zum Ruhen, auch Zeit zur Umkehr, Zeit zu einem Neubeginn, Zeit zum Leben mit Jesus. Als Kind hat meine Mutter manchmal zu mir sagen können: Verplemper nicht so deine Zeit, mach lieber deine Hausaufgabe. Ich denke, Sie kennen vielleicht solche Sätze auch: Verplempere nicht so deine Zeit. Ich weiß auch aus meinem späteren Leben gut von vergeudeter Zeit, von vertanen Lebensjahren, von verpassten Gelegenheiten und Augenblicken. Das tut weh, wenn man das später erkennen muss. Verlorene Jahre, vergeudete Jahre, in denen wir nicht so gelebt haben und nicht das getan haben, was Gott sich für unser Leben eigentlich gedacht hat. Mich hat nach einer solchen Erkenntnis einmal ganz sehr eine Zusage Gottes aus Joel 2, Vers 25 ermutigt und getröstet. Weiß jemand, was da steht? Ja, prima, Schwester Gertraud. Ich will euch die Jahre erstatten, die euch die Heuschrecken gefressen haben. Das ist doch ein anschauliches Bild. Gott will uns die scheinbar vergeudeten Jahre, unter denen wir leiden, erstatten. Die Jahre ohne ihn. Die Jahre der geistlichen Unfruchtbarkeit. Die Jahre der Lauheit. Jahre, wo wir Abwege gegangen sind. Jahre der Unversöhnlichkeit. Jahre vielleicht des unbarmherzigen Umgangs miteinander oder noch ganz andere Dinge, die in diesen Jahren gelegen haben mögen. Die beklagenswerten Verluste sollen uns zum Gewinn werden, zum inneren Gewinn. Durch ein Wunder der Liebe Gottes sollen sie uns wieder erstattet werden. Dieses Wort will uns sagen, dass Gott uns in den zukünftigen Zeiten so reichlich segnen und zu einem Segen sein lassen kann, dass die verlorenen Jahre dahinter ganz verschwinden. Darauf dürfen wir vertrauen. Das kann er tun. Meine Zeit, das ist auch die Zeit, die ich mit Gott verbringe. Die Zeit, die ich mit Gott verbringe, des Redens mit ihm, des Hörens auf ihn, des Lesens seines Wortes, dadurch bekommt unsere Zeit Ewigkeitsqualität. Für Jesus war das Gespräch mit seinem himmlischen Vater das Herzstück seiner erfüllten Lebenszeit. Im Gespräch mit Gott kann er meine Zeit zu seiner Zeit machen, kann er unsere Zeit für seine Anliegen einsetzen. Vielleicht fragen Sie sich, wie geschieht das? Auch ganz schlicht. Ich kann ihm morgen schon sagen: Herr, meine Zeit soll deine Zeit sein. Ich befehle sie dir an. Verfüg du darüber. Leite du mich durch diesen Tag. Leg du mir die Menschen aufs Herz. die dir wichtig sind. Meine Zeit, das ist aber vor allem Gottes Geschenk an mich. Das wird uns vor allem dann bewusst und deutlich, wenn man nach einer längeren Krankheitszeit oder nach einer schweren Krankheitszeit wieder auf die Beine kommen dürfen, wieder gesund werden dürfen. Dafür ist uns König Hiskia ein biblisches Beispiel. Unerwartet traf diesen König im Alter von 39 Jahren eine unheilbare Krankheit. Plötzlich sah von einem Augenblick zum anderen alles anders aus. Gott ließ ihm sagen, bestelle dein Haus, Hiskia, denn du wirst sterben. Hiskia kann sich's nicht vorstellen, dass sein Leben schon zu Ende sein soll. Bis zum Morgen betet und weint er vor Gott. Und Gott lässt sich erbitten. Er verlängert Hiskias Leben noch einmal um 15 weitere Jahre. Aus Dankbarkeit fasst Hiskia den Entschluss: Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln, ob solcher Bekümmernis meiner Seele. Wie sah das nun praktisch aus bei ihm, dieses vorsichtige Wandeln? Die Nachricht seiner Erkrankung und Genesung verbreitete sich bis ins feindliche Babel. Von dort kommen Abgeordnete und überbringen Hiskia Geschenke. Und Hiskia, er führt den Babyloniern seinen ganzen Reichtum vor. Nachzulesen in Jesaja 39, wo es heißt: Hiskia zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es war nichts in seinem Haus und im Bereich seiner Herrschaft, dass Hiskia sie nicht hätte sehen lassen. Wie hat Gott dieses Handeln Hiskias beurteilt? Das lesen wir in 2. Chroniker 32. Zu jener Zeit war Hiskia todkrank. Da betete er zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam Gottes Zorn über ihn und über Juda und über Jerusalem. Merken wir, was bei Hiskia schief lief. Hiskia nützte das Gnadengeschenk seiner verlängerten Lebenszeit nicht für Gott und für seine Sache. Er hätte diesen babylonischen Männern von Gottes wunderbarer, unverdienter Gnade erzählen können. Davon, wie er sich in seiner Not an Gott gewandt hat und wie dieser sein Gebet beantwortet hatte. Wie anders hätte dann die Begegnung mit diesen Abgeordneten aus Babel aussehen können, wenn Hiskia ihnen Gottes Größe und Reichtum vor Augen geführt hätte und nicht seinen eigenen. Wie gehen wir mit solchen Möglichkeiten und Gelegenheiten Gottes um? Ich habe Schwester Dorothea Weinmann gefragt, ob sie uns dazu nicht etwas aus ihrem Leben erzählen könnte.
Das große Geschenk meiner Zeit, das ich aus Gottes Hand empfangen habe, wurde mir für mich eigentlich erst richtig klar, als ich 2003 im Krankenhaus in Kirchheim erfuhr, dass ich an einer unheilbaren Krankheit leide. Zuerst konnte ich diese Tatsache gar nicht fassen und dachte, ja, es war wie ein Traum für mich. Aber als an einem Tag die Ärztin mir von der geplanten Therapie erzählte und was sie alles vorhaben mit mir, da dachte ich, jetzt bist du so krank und jetzt musst du vielleicht bald sterben. Es war mir sehr schwer und legte sich wie eine dunkle Wolke auf meine Seele. Dahinein hörte ich an diesem Abend die ERF-Andacht, die in die Zimmer der Patienten übertragen wurde. An diesem Tag war der Text aus Psalm 118 dran. Da heißt es: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. O Herr, hilf. O Herr, lass alles wohl gelingen. In dieser Andacht sprach der Prediger von einer Frau, die hat sich dieses Wort aufgeschrieben und in ihrer Wohnung aufgehängt, damit sie es immer wieder lesen konnte und daran erinnert wurde. Und so übte sie sich, immer nur einen Tag zu leben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Durch diese Andacht warf mir Jesus sein Rettungsseil zu und ich habe es ergriffen. Immer wieder betete ich diese Worte, gerade dann, wenn ich morgens aufwachte, und dann sagte ich, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So half mir Jesus und er hilft mir bis heute, das zu lernen und zu buchstabieren, was ihm für seine Leute so wichtig ist und das er uns in Matthäus 6 anvertraut hat. Sorget nicht für den anderen Morgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine Plage habe. Dabei merkte ich, so komme ich durch. Ich muss nicht die Last heute schon tragen, die vielleicht erst morgen oder übermorgen oder in einem halben Jahr dran ist. Ja, und wie sieht es heute aus? Ganz praktisch für mich, meine Zeit steht in deinen Händen. Weil Jesus mir so liebevoll begegnet ist und mir noch Zeit hier auf der Erde geschenkt hat, sehe ich, wie kostbar meine Tage sind. Und darum will ich sie nützen, einfach für die Gelegenheiten, die Jesus mir gibt, um mit anderen zu teilen, was Jesus mir bedeutet und was er mir geschenkt hat. Ich möchte Ihnen von einem Tag im letzten Herbst erzählen, wie das so praktisch ausgesehen hat. Ich musste wieder zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Esslingen und saß beim Warten auf eine Untersuchung neben einer Frau. Wir kamen ins Gespräch und sie sagte mir, dass sie 3 erwachsene Kinder habe, die alle an einer unheilbaren Darmerkrankung leiden. Und jetzt war sie mit einer ihrer Töchter da, die zur Untersuchung kommen musste. Sie wartete auf sie und wir haben einfach so miteinander reden können. Sie hat mir so offen von ihrer Not erzählt und ich konnte ihr einfach auch das weitergeben, was Jesus mir geschenkt hat. Und so dankbar hat sie am Ende dieses Gesprächs ein Probeheft von Zeit mit Gott mitgenommen. Das musste sie wohl ihrer Tochter dann gesagt haben. Und bevor die beiden gingen, kam die Tochter dann nochmal her zu mir und bedankte sich dafür. Das hat mich dann schon bewegt. Und dann kam ich selber in das Sprechzimmer von dem Onkologe. Und er hat mich gefragt nochmal, er hat meine Akte vor sich gehabt, wie denn die Krankheit begonnen hätte. Ich habe ihm das dann so erzählt. Und dann sagte er, bei manchen ist es nach einem Jahr schon zu Ende. Und ich durfte noch 13 Jahre leben. Das Wunder, das mir ja auch vorher schon bewusst war, wurde mir noch größer, als dieser Arzt es so sagte. Und er meinte, die Therapie hat bei Ihnen wohl sehr gut gegriffen. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Doktor, ich erkenne das allein als Gottes Gnade an. Und dann hat er gesagt, dem stimme ich zu. Ich konnte ihm sagen, Herr Doktor, ich werde nicht an dieser Krankheit sterben, sondern mein Leben ist in Gottes Hand und ich sterbe erst, wenn Gott es will, wenn Jesus sagt, komm. Er war doch auch sehr offen dafür und ich konnte so ihm eigentlich sagen, was Jesus mir in dieser schweren Zeit anvertraut hat. Und ich dachte, diese Ärzte und Mitarbeiter, die jeden Tag mit so schwerkranken Patienten zu tun haben, auch sie brauchen doch so viel Kraft und Hilfe. Und Jesus will es auch ihnen schenken. Und dann fuhr ich mit der S-Bahn wieder nach Hause. Und da war die S-Bahn ziemlich voll, aber ein Platz war neben einer jungen ausländischen Frau frei. Ich durfte mich zu ihr hinsetzen. Und wir kamen dann auch ins Gespräch. Und dann erzählte mir sie so offen von ihren Nöten und ich konnte ihr so ein kleines Kärtchen geben, wo eine unserer Schwester kreiert hat und wo ein Wort Gottes drauf ist. Und sie hat sich so darüber gefreut und auch über die Ermutigung von Jesus. Nicht alle Tage sehen so aus. Mein Leben ist ganz schlicht und einfach, aber ich lebe jetzt wirklich ein neues Leben. Jesus hat mir im Licht seiner nahen Ewigkeit gezeigt, was ihm wichtig ist und was bei ihm zählt. Und dass er in der tiefsten Tiefe wirklich genug ist, dass er mir alles ist, was ich brauche. Es ist so mein Wunsch, dass auch mir groß wird, was bei ihm groß ist, und klein, was bei ihm klein ist und was auch in der Ewigkeit keine Bedeutung hat. Aus Dankbarkeit zu Jesus darf ich jeden Tag mit ihm leben und dieser geschenkte Tag dann mit ihm durchleben und aus seiner Hand empfangen. Und dort, wo Jesus mich heute hingestellt hat, will ich ihm aus Liebe dienen, solange er mir die Zeit und die Möglichkeit noch schenkt. Und so möchte ich meine Tage nützen.
Vielen Dank. Paulus erinnert uns in seinen Briefen immer wieder daran, nützt die Zeit aus. Nicht erst nach solch schweren Erfahrungen, auch schon in Zeiten, wo es uns gut geht. Nützt die Zeit aus. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Jeder Tag ist ein Gnadentag, für den wir Verantwortung tragen, den Gott uns gibt, um uns auf die Ewigkeit bei ihm vorzubereiten oder um noch Dinge in Ordnung zu bringen, wo wir aneinander schuldig geworden sind. Und auch, um für ihn unterwegs zu sein und von seiner Liebe und Größe weiter zu sagen. Zeit ist Gnade. Zeit ist Gnade. Ich habe vorhin dieses Lied zitiert, das wollen wir jetzt miteinander singen. Sie sehen es auch gleich vorne an der Leinwand. Wir kommen zu einem zweiten Teil, deine Hände. Meine Zeit in deinen Händen. Damit sind Gottes Hände gemeint. Hände, ja, sagen uns ja einiges über das Wesen eines Menschen aus. Was gibt's denn für Hände? Große Hände. Arbeitshände. Kinderhände. Betende Hände. Was so? Beschützende Hände. Zur Faust geballte Hände. Nervöse Hände. Gepflegte Hände, also man kann unwahrscheinlich viel an Händen ablesen. Hände sind es, die am Wirken und Tun eines Menschen am stärksten beteiligt sind. Im Alten Testament und im Neuen Testament ist viel von Gottes Händen die Rede. Und dabei fällt auf, dass Gottes Hände segnend, helfend und heilend für uns sein können. Sie können aber auch gegen uns sein, wenn wir uns Gott entziehen. Einige markante Stellen wollen wir uns dazu anschauen. Gottes Hände sind zunächst einmal Schöpferhände. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist. Das lesen wir in Jesaja 66, Vers 2. An vielen Stellen redet die Bibel auch von der rechten Hand Gottes. Ein Bild der Stärke und der Kraft Gottes. Seine rechte Hand tut Wunder. In Jesaja 65 sagt Gott: Ich habe meine Hände den ganzen Tag ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Wege, der nicht gut ist. Gott streckte seine Hände aus nach dem Volk, das er sich einst als Volk des Eigentums erwählt hatte. Auch Jesus zeigt uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn den Vater, wie er mit ausgestreckten Händen dem heimkehrenden Sohn entgegengeht. Des Vaters Hände sind empfangsbereite, aufnehmende Hände, die den Sünder aufnehmen und annehmen. Unnachahmlich dargestellt in dem Gemälde von Rembrandt als Vater- und Mutterhände. Ich denke, viele von Ihnen kennen das Bild. Gottes Hände sind auch tragende Hände. Sie sind groß und stark genug, jeden Einzelnen von uns mit seinen Nöten und Sorgen zu tragen. An vielen Stellen im Alten Testament sprechen Menschen die Bitte aus: Tue deine Hand nicht ab von deinen Knechten. Wenn Gott seine Hand abzieht von einem Menschen, dann gibt er ihn preis. Preis seinem eigenen Willen, preis seinem eigenen Gutdünken, preis seinem sündigen Tun mit allen Folgen. Wir könnten jetzt noch unheimlich viel über Gottes Hände sagen, aber ich möchte gern noch zu einem letzten Punkt kommen. Was heißt es nun für uns? Meine Zeit steht in deinen Händen. Es bedeutet zunächst einmal Geborgenheit. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. So haben wir vorhin gesungen. Menschen, die Jesus gehören, dürfen ihre Vergangenheit in Jesu Händen wissen. Was wir vor ihm in Ordnung gebracht haben, darf uns nicht mehr anklagen. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Und auch meine Zukunft, alles, was noch kommen mag, darf ich in seinen guten Händen wissen. Ich darf wissen, nichts und niemand wird und kann mich aus seinen Händen reißen. Und wenn ich mich mit meiner Vergangenheit und mit meiner Zukunft in Gottes guten Händen wissen darf, dann hat es auch Auswirkungen auf mein Heute. Ich brauche mich nicht zu sorgen für heute und für morgen. Der Vater sorgt für sein Kind. Ich kann getrost in die neue Woche gehen, in meine Termine, in ein schwieriges Gespräch, in eine schwierige Situation hinein, vielleicht in eine Prüfung oder sogar in einen Operationstermin, was es auch sei. Alles steht in seinen Händen. Und da kann ich Jesus am Morgen schon sagen: Herr, du weißt, was heute wieder alles auf mich wartet. Ich bin nicht meinem Zeitdruck und ich bin auch nicht meinen Terminen ausgeliefert. Ich bin auch nicht meinen Sorgen ausgeliefert. In deiner Hand geborgen darf ich meine Aufgaben erledigen. Und so kann ich auch getrost in das neue Jahr hineingehen mit allem, was es bringen mag. Meine Zeit in deinen Händen bedeutet Geborgenheit. Und zweitens, meine Zeit in seinen Händen hat auch etwas mit Vertrauen, mit Glauben zu tun. Peter Strauch hat einmal gesagt: Nicht ich bin für meine Zukunft verantwortlich, sondern er. Nicht ich habe mein Leben mit seiner Hilfe zu meistern, sondern er meistert es, wenn ich ihm vertraue und in ihm bleibe. Wenn ich also nicht für meine Zukunft verantwortlich bin, meine Zeit in seinen Händen steht, dann kann und darf ich mich loslassen. Dann darf ich mich ihm überlassen, mich in seine Hand legen. Dann kann ich mich ihm, dem Töpfer und Weingärtner meines Lebens, anvertrauen, mich ihm und seiner Führung überlassen. Das kann dann aber auch bedeuten, dass mein Leben anders verläuft, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Spurgeon sagt: Wir können Gottes Hand nicht immer erkennen, aber wir können stets seinem Herzen vertrauen, denn wir können sicher sein, dass alles, was uns im Leben begegnet, zuerst durch den Filter seiner Weisheit und Liebe gelaufen ist. Auch Lieder sprechen von diesem Vertrauen. So singen wir mit Philipp Spitta: Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot und Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und in der letzten Strophe: Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Aber nicht nur unsere Wege, sondern unsere ganze Lebenszeit wollen wir im Vertrauen ihm überlassen. Wie viele gute und gesunde Jahre wir auf dieser Erde noch erleben dürfen. Oder vielleicht auch wie viele Jahre in Schwachheit. Wie viele Berufsjahre er uns gibt. Und wie viele Jahre, die wir noch als Ruheständler erleben dürfen. Zu jeder Zeit und an jedem Ort und in jeder Situation dürfen wir uns unter der Hand des guten Hirten wissen. Um dieses Vertrauen in Gottes gute Lebensplanung für uns dürfen wir immer wieder beten und bitten. Die Zeit meines Lebens, die Zeit unseres Lebens steht in seinen Händen. Und sie wird einmal übergehen in eine Zeit ohne Ende. In eine Zeit ohne Termine und ohne Zeitdruck. Und wo es auch mal keine vertane Zeit mehr geben wird. Wir werden einmal bei dem Herrn sein, alle Zeit, für immer, in Ewigkeit. Und bis dahin ist es mein Wunsch, und das ist meine dritte Antwort auf die Frage, was bedeutet es für uns, was bedeutet es für mich, meine Zeit steht in seinen Händen. Dass ich es immer mehr lerne und lernen möchte, in Gottes Zeitplan zu leben. Und dass meine Termine mit Gott den Vorrang bekommen in meinem Leben, vor den dienstlichen und vor den privaten Terminen. Ich denke, das ist ein tägliches Übungsfeld für uns. Und dass Gott diese meine Zeit, unsere Zeit, für sich und für seine Sache gebrauchen kann. Und mein Leben ein Segen ist für andere. Das wünsche und erbitte ich Ihnen, auch für das Jahr 2017, das vor uns liegt. Ich möchte zum Schluss noch beten mit Worten von Jochen Klepper. Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesu Christ, die Mitte festgewiesen ist für uns dem Ziel entgegen. Der du allein der Ewige heißt, und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Amen. Lassen Sie uns zum Schluss noch zwei Verse singen von dem Lied unter der Nummer 378. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. 378, die erste Strophe und die letzte. Ja, jetzt bleibt mir noch übrig, Sie ganz herzlich einzuladen, auch wieder für den nächsten Sonntag zur Bibelstunde, die Schwester Anne-Rose Schmid halten wird, auch für den Mittwochsgesprächskreis im Sonnenberg-Mutterhaus um 19.45 Uhr, auch dazu herzliche Einladung. Und dann sind auch schon die Einladeflyer fürs nächste Frauenfrühstück eingetroffen am 18. Februar im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen mit Frau Tabea Dölker aus Holzgerlingen. Sie spricht zu dem Thema gemeinsam und doch einsam. Nehmen Sie sich's draußen am Ausgang mit. Und eine gesegnete gute Woche wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen.